palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao Tifosi, Länderspielpause, keine Pause für Serie Amore. Auch in dieser Woche wollen wir euch beliefern mit dem ein oder anderen aus den italienischen Fußballgefilden. Weniger Nationalmannschaftscontent, sondern trotzdem auch viel Serie A-Themen, die wir für euch mit im Gepäck haben. Und den Rucksack, den ich mir gleich wieder aufziehe und durch die Sendung schleppe, der heißt Marius Soike und sitzt in Hamburg.
Guten Morgen. Es ist fast noch morgen.
Perfekt, immer Zeitbezüge direkt bei Podcasts. Aber
stimmt, das macht Sinn.
Das macht Sinn. Na, egal. Und wir haben mal wieder einen Gast am Start. Und zwar war er, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, in Folge 3 der ersten Staffel schon einmal am Start. Da wäre Juve fast schon Meister gewesen. War es dann aber nicht, weil ich glaube, sie gegen Udinese gepatzt haben. Im Endeffekt hat Interista Thomas Hörner dann aber doch nur den zweiten Platz seines Teams bejubeln dürfen. Und ihr merkt schon, also internationale Pause ist auch Inter-Schwerpunkt bei uns. Und das letzte Mal war er noch näher bei mir. Jetzt ist er näher bei Marius, wenn ich richtig liege. Moin, Thomas.
Tachchen. Ja, genau. Von München nach Hamburg. Von der nördlichsten Stadt Italiens in die nördlichste fast Deutschlands.
Sehr gut. Und wir haben gerade schon im Vorgespräch gehört, bei dir ist irgendwie die Abrissbirne zugange. Also ich hoffe, ihr könnt ihn immer gut verstehen. Und sie baggern nicht deine Internetleitung an. Was passiert da genau bei dir?
Boah, da wird direkt daneben was Neues gebaut, neuer Wohnraum hier in Hamburg. Das ist ja schon mal eigentlich ganz schön, aber naja, für alle, die gerne Mittagsschläfchen vielleicht auch manchmal machen, ist das echt ungut.
Also Baustelle bei Thomas, Baustellen auch bei Inter, wollen wir gleich drauf zu sprechen kommen. Haken wir mal ganz kurz die Geschehnisse aus der Nations League ab. Ja, das ist also ein bisschen Chronistenpflicht. Die Squadra Azzurra hat gegen Polen gewonnen und jetzt sozusagen Platz 1 und was ist es dann? Die Qualifikation für die Finalrunde in der eigenen Hand, wenn sie gegen Bosnien dann auch noch gewinnen, dann sind sie Erster in der Gruppe. Schieß mich tot. Die Gazetten haben sich ganz schön überschlagen. Ich habe gerade vorhin die Überschriften gelesen. Vielleicht von jedem von euch ein, zwei, drei Sätze zur Nationalmannschaft.
Claro.
Also, ich habe es mir natürlich nicht angeguckt. Was ich so mitbekommen habe, das ist ja wohl ein recht souveräner Sieg jetzt gegen Polen gewesen sein soll. Es gab dann ja vorher auch noch das Freundschaftsspiel gegen Estland, wo sehr viel ausprobiert wurde, wo, glaube ich, auch gar nicht alle Stars am Start waren. Und dass es jetzt aber auch gegen Polen irgendwie schwierig war. Also Mancini ist ja Covid-positiv, war, glaube ich, auch gestern beim Spiel nicht am Start und sein Co-Trainer Evani, korrigiert mich.
Nee, ist richtig. Ist der stilvollste Co-Trainer, den ich kenne. Könnte auch bei Sopranos mitspielen oder so.
Geil. Sehr schön. Ich glaube, er hat es gesagt, dass er den so ungefähr den Überblick darüber verloren hat, wer denn jetzt eigentlich abgesagt hat und wer nicht. Weil durch Covid, durch Beschränkungen in den verschiedenen Regionen, also die Spieler aus Florenz durften ja eigentlich zum Beispiel nicht, die Serben Vlahovic und Milenkovic haben sich dann trotzdem davon gestohlen. Da habe ich einen Twitter-Account aus Serbien gesehen, der da irgendwie ganz stolz auf die beiden war. Und ja, da war dann ein bisschen Chaos, glaube ich, bei der Squadra. Also ich habe dann auch gesehen, dass der war nämlich nicht mal in dem 40-Mann-Aufgebot, das Mancini vorher nominiert hatte. Aber gestern hat plötzlich Stefano Okaka gespielt und also nichts gegen ihn so, es ist natürlich ein solider Fußballer, aber ich dachte, wow, das ist irgendwie 2010, das mich jetzt gerade wieder einholt.
Ja, also das Spiel gegen Estland. Das
mehr als zwei, drei Sätze.
Das stimmt. Das kann Marius ganz gut. Das Estland-Spiel habe ich noch gesehen, das habe ich nämlich auch kommentiert. Da war es wirklich vogelwild. Grifo hat da doppelt getroffen. Da muss man auch sagen, dass man eigentlich nur durch Standards und Distanzschüsse gefährlich geworden ist. Das fand ich dann insgesamt doch auch ziemlich zäh. Und den Kick gegen Polen, jetzt habe ich mir gar nicht reingezogen. Werde ich wahrscheinlich noch machen müssen, weil ich das Bosnien-Spiel dann auch kommentiere. Aber Thomas hat ja zum Glück ein bisschen was geguckt. Vielleicht kann er mich jetzt direkt auch schon erleuchten.
Ja, genau. Also ich habe nur die erste Hälfte gesehen, weil ich dann, habe ich ja vorher schon gesagt zu euch, dann doch lieber Anne Will geguckt habe. Aber es war eigentlich ein ganz, ganz passables Fußballspiel, würde ich sagen. Und für mich natürlich recht erfreulich, dass Barella wieder sehr gut war, der ja in der Squadra Azzurra immer sehr, sehr gut ist. Bastoni hat wieder gespielt und sehr, sehr gut gespielt auch. Der hat ja auch im Spiel davor, war das sein Debüt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und wer mir tatsächlich wieder mal in der Squadra ganz, ganz positiv aufgefallen war, ist Bernardeschi. Ich verstehe das auch nicht ganz, warum der da irgendwie ein bisschen, also zum einen kann man sich ja fragen, warum ist der überhaupt dabei? Und zum anderen, dann, wenn er spielt, ist er wirklich eigentlich recht, recht auffällig und macht es eigentlich sehr, sehr gut.
Ja, irgendwie auch nochmal so belegt dafür, dass der vielleicht zum falschen Zeitpunkt auch zur Juve gegangen ist, oder?
Ja, total. Aber was erstaunlich ist, dass er da doch in der Squadra dann ja das Selbstbewusstsein, das er in Turin irgendwie dann am Kabinentrakt bei Cristiano Ronaldo abgeben muss, das hat er dann da auf einmal. Also spielt da, kam da wieder von rechts, immer wieder in die Mitte gezogen, ist jetzt nicht der aller dynamischste Spieler, ist vielleicht so ein bisschen seine Schwäche, aber halt technisch sehr fein ausgebildet und das sieht man. Und der hat ja auch im Spiel davor getroffen.
Ja, genau, da war es auch so ein Reinziehen, Abschließen gegen Estland. Aber es stimmt schon, da bin ich bei dir, das ist erstaunlich, warum das da so gut funktioniert und beim Verein eben nicht, aber wahrscheinlich, wie du es schon sagst, wäre er ein Spieler gewesen, der eventuell noch in einem vielleicht nicht ganz so stark besetzten Team mehr Spielzeit, mehr Routinen, mehr Selbstvertrauen hätte gebrauchen können. So, das reicht mir auch ehrlich gesagt schon wieder, weil es tatsächlich wieder, Marius hat es schon angedeutet, alles vogelwild in diesen Tagen. Die deutsche Nationalmannschaft hat gekickt, obwohl bei der Ukraine 5 Leute im Stab, davon 4 Spieler positiv waren. Ganz komisch. Randnotizen sind noch, Kollege Lapadula hat für Peru debütiert und die italienische Nationalmannschaft, die U21, hat sich qualifiziert für die anstehende Europameisterschaft. Scamacca doppelt getroffen, soll lobend erwähnt werden. Das war Marius ganz wichtig. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Lob wir noch für Inter übrig haben. Thomas, 7 Spiele, Platz 7, 12 Punkte.
Ja, das ist mit Sicherheit nicht unbedingt das, was man sich vorgestellt hat. Ich denke, da gibt es ja eine Vielzahl von Gründen, Schrägstrich, ja, Entschuldigung ist vielleicht ein bisschen viel, aber Erklärungen dafür. Und da können wir jetzt in der Folge vielleicht auch ein bisschen näher drauf eingehen.
So, die große Überschrift war ein bisschen, das war auch letzte Woche eine Frage, das hat Marius dann offen gelassen, deswegen würde ich Marius gleich mal jetzt bitten, das aus seiner Sicht zu bewerten. Dieser Artikel, ich glaube, ich habe jetzt den Autor nicht mehr drauf, von einer Gazette, einer Zeitung in Italien, der behauptet hat, Inter ist halt eben nur Lukaku. Ich hatte das schon so ein bisschen verneint, Marius hatte sich dazu noch nicht geäußert. Jetzt will ich mal wissen, was du dir überlegt hast.
Eigentlich würde ich mich dir da grob anschließen, denn es kann nicht sein, dass sich bei Inter irgendjemand hinter Lukaku versteckt, auch wenn er sehr groß und sehr muskulös ist. Das geht natürlich, hinter dem kann man sich verstecken, aber das auf dem Level funktioniert das nicht. Und der Kader ist gut genug, dass man auch einen Ausfall von Lukaku für 2 bis 3 Wochen verkraften muss, ohne dass da irgendwie völlig die Torgefahr einbricht, was ja im Grunde genommen auch, also wenn man an das Atalanta-Spiel denkt, wo er ja erstmals wieder im Kader war, da hat das ja eigentlich auch ganz gut funktioniert, bis man dann in der Schlussphase dann noch den Ausgleichstreffer durch Miranchuk hinnehmen musste. da hat Martinez dann auch mal wieder getroffen und aber ja, trotzdem hat man in den Wochen davor schon den Eindruck bekommen müssen, vielleicht auch, weil das, wenn man dann in deutschen Medien die Spiele verfolgt hat, da immer ein gewisser Fokus natürlich auf Lukaku war, weil der halt auch einfach in einer Gala-Form gewesen ist, dass eben das Spiel auf ihn ausgerichtet ist, dass es über ihn läuft, dass die Angriffe auf ihn zugeschnitten sind und so weiter und dass er eben dann auch die Tore schießt, die entscheidenden. Aber ja, es muss einfach auf diesem Niveau einen Plan B geben, wie man auch ohne Wandspieler Lukaku die Spiele erfolgreich gestalten kann. Und deswegen kann das für Inter nicht so sein. Und ist es gewollt auch nicht, aber trotzdem sind sie halt im Moment wahrscheinlich einfach nicht gut genug in Form und nicht gut genug eingespielt, was auch immer, um das dann aufzufangen, wenn der einzige Spieler, der wirklich heraussticht formmäßig, dann eben nicht dabei ist.
Gibt's den Plan B denn, Thomas, oder siehst du den?
Naja, also Conte ist jetzt nicht unbedingt der Trainer, der sich bisher dadurch ausgezeichnet hat, Pläne A bis Y zu haben. Also der hat natürlich seine Idee von Fußball und die will er umsetzen. Letztendlich ist es aber auch so, dass ja, es ist ja auch klar, wenn du einen Stürmer hast von der Qualität und von der Imposanz eines Romelu Lukaku, dann ist der natürlich ein integraler Bestandteil deiner Mannschaft. Und wenn der fehlt und wenn vor allem dann eben auch die Alternativen ausfallen, Sanchez war dann wieder angeschlagen und so weiter und so fort. Lautaro fühlt sich am wohlsten, wenn er eben irgendwo rumschwirren kann um einen Turm. Da ist natürlich ein bisschen was vom eigentlichen Spielkonzept ausgehebelt worden. Und ja, das hat man dann schon gemerkt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Inter ein bisschen schlechter dasteht, als es jetzt leistungstechnisch eigentlich ja, zu sehen war. Das würde ich schon behaupten.
Klar, da spielen dann natürlich auch noch irgendwie so Sachen eine Rolle, wie man hat in dem einen oder anderen Spiel schon auch echt Chancenwucher betrieben. Und ich würde aber gerne noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Wenn ich jetzt so über die Spiele fliege, Auswärtssieg bei Genua und dann noch das Auswärtsspiel bei Donetsk, ansonsten keins zu null.
Das ist natürlich auffällig, ja. Also ich denke, das hat auch, also das ist natürlich die große Stärke aus der vergangenen Saison, die man jetzt hier nicht reintransportieren konnte. Das hat, glaube ich, auch so eine vielschichtige Gründe. Also zum einen ist De Vrij in dieser Saison nicht so auf der Höhe und nicht in dieser Weltklasseform, wie man ihn eigentlich bei Inter kennt. Und das andere ist, glaube ich, das ist auch mehr, es soll keine Ausrede sein. Ich meine, wer hier gerade Fußball spielt rund um die Welt, der lässt sich drauf ein. Aber Inter war durchaus eine der Mannschaften, die mit am meisten Covid geplagt waren. Da hat Bastoni gefehlt, dann hat hier einer gefehlt, Hakimi hat gefehlt. Und irgendwie, dass da diese viel beschworenen oder viel zitierten Automatismen nicht ganz greifen, ist, glaube ich, dann recht klar. Und und dann gibt es natürlich auch einen Kolarov, der dann eben ja, diese Lücken füllen soll und da meiner Ansicht nach auch tatsächlich nicht mehr auf der Höhe ist. Vom Tempo brauchen wir gar nicht reden. Das war ja auch ein ganz schlimmer Auftritt im Derby gegen Milan. Und ja, also wenn man das alles aufsummiert, dann kommt so ein mäßiger Saisonstart bei rum. Es sind trotzdem, glaube ich, nur 5 Punkte bis zum ersten Platz. Und was man, wie gesagt, auch noch mit in die Rechnung einfließen lassen muss, ist lass mich lügen, aber ich glaube, Inter hat die meisten Chancen kreiert in der Serie A und bekommt bei jedem zweiten Schuss einen Gegentreffer. Also das hat man ja dann auch eben in Spielen gesehen, wie gegen Donetsk oder gegen Gladbach. Irgendwie, ja, das ist wirkt ein bisschen naiv und wenn man da über Pech reden will, dann kann man auch über Pech reden. Wenn man über mangelnde Souveränität reden will, dann kann man auch darüber reden, aber das alles aufsummiert, lässt den Saisonstart ein bisschen schlechter aussehen, als er letztendlich, glaube ich, hätte sein können und auch war.
Covid ist ein gutes Stichwort, jetzt wegen Nationalmannschaft. Auch Brozovic ist jetzt auch positiv getestet, vom kroatischen Nationalteam zurückgekommen. Also das stimmt schon, dass dass Inter da echt hammergeplagt ist auf jeden Fall. Witzigerweise irgendwie noch einen Artikel gelesen, Udinese ist, glaube ich, der einzige Verein, der noch gar keinen Fall hatte oder so. Da auch mal fragen, wie sowas dann zustande kommt. Oder die anderen könnten sich ein Beispiel nehmen. Ich habe gestern Abend das ist immer so meine Quelle so ein bisschen für Fan-Strömungen so im Transfermarktforum von Inter gelesen. Thomas kennt die Kollegen da ja auch sehr gut, hat das als Moderator eine Zeit lang betrieben da. Und da wird von einigen Stellen wegen der Defensive eben konnte dieses nur Plan A haben ziemlich massiv vorgeworfen. Also da wird die Viererkette an allen Ecken und Enden gefordert. Und eben gerade deshalb, weil er in der Verteidigung relativ oft umstellen musste, weil eben Bastoni ausgefallen ist, weil Skriniar ja auch, ich glaube aus der letzten Länderspielpause, ich weiß nicht, ob es Covid war oder ob er so verletzt war, auf jeden Fall ist er zurückgekommen und konnte dann erstmal nicht spielen. Und
der hat ja auch Covid.
Ja, okay. Ja, passt ins Bild. Und das dann eben, also die Kolarovs und D'Ambrosius dann da immer rein und wieder raus rotiert werden und sich da gar nicht so richtig eine defensive Grundordnung finden kann, die vielleicht Inter auch in der vergangenen Saison noch ein bisschen mehr ausgezeichnet hat. Würdest du dieser These zustimmen oder denkst du, es wäre, oder bist du auch ein Verfechter davon, dass man vielleicht dann taktisch auch mal umstellen sollte, oder siehst du das nicht so?
Nee, also das sehe ich überhaupt nicht so, weil, also zum einen, wenn du Conte als Trainer holst, dann ist es wohl legitim, dass der Mann sein präferiertes System spielen lässt. Und zum anderen ist doch dann das Geschrei auch wieder riesengroß, wenn De Vrij und Skriniar in der Innenverteidigung spielen und Bastoni muss auf die Bank. Also und dann müsste ja dann in der Verteidigung wieder rotiert werden, wenn das junge Hochtalent seine Spielzeiten bekommen soll. Also mir erschließt sich diese Kritik wirklich nicht.
Okay, insgesamt muss man auf jeden Fall schon sagen, Thomas könnte auf jeden Fall gut den Pressesprecher von Conte machen. Sagt zwar immer, es sind keine Ausreden, aber er ist auf jeden Fall immer noch auf Conte-Linie, was ich auch verstehen kann. Ich bin da voll bei dir. Also wenn man ihn da holt, dann muss man ihn auch machen lassen. Ich würde gerne nochmal da bei dieser Sache anknüpfen, wo du Kolarov auch erwähnt hast. Also da haben auch einige ziemlich den Kopf geschüttelt, hier bei uns in der Redaktion, wo ich erstmal gemeint habe, ja, wieso eigentlich nicht? Allerdings zeigt es diese Saisonstartphase doch auch, dass das jetzt irgendwie nicht zwingend der Spieler ist, der einen krass weiterbringt, was mich wieder so ein bisschen zu der These hinführt. Conte stellt sich so einen Kader zusammen, der idealerweise halt genau ein, zwei Jahre für ihn super funktioniert und dann will er einen Titel holen und danach ist ihm alles egal, was kommt. Also soweit so richtig, okay, es sind auch junge Spieler da, die entwickelt werden, aber es gibt schon wieder immer so Stellen, wo ich mir denke, das ist doch jetzt gerade nichts für die Zukunft.
Ja, das stimmt mit Sicherheit. Und ich glaube, das weiß man eben auch, wenn man Conte da ins Boot holt. Also, dass der tendenziell lieber gestern als in zwei Stunden einen Titel holt, das ist, glaube ich, klar. Und das finde ich auch gerade an dem Punkt, wo Inter, also der Aufbau geht ja jetzt schon tatsächlich gefühlt ein Jahrzehnt und das stimmt wahrscheinlich auch faktisch. Und dass man da langsam jetzt irgendwie wieder angreifen will und in Richtung Titel angreifen will, das halte ich für legitim. Dass die Transferpolitik vielleicht nicht ganz ideal war, aus mehreren Gründen auch wahrscheinlich, ist auch so. Also Kolarov hätte ich auf gar keinen Fall geholt und man sieht auch Spiel für Spiel, warum. Es gibt seine Position tatsächlich auch nicht im System. Also wenn er linker Innenverteidiger spielt, dann kann man die Abwehr eigentlich auch nicht zwei Meter vom eigenen Strafraum weiter hochschieben, weil ja, da fehlt es einfach an Geschwindigkeit. Links außen oder auf der linken Außenbahn ist das ja auch mit seiner Geschwindigkeit eher dürftig. Also klar, Freistöße sind immer noch ganz, ganz nett anzusehen und sehr effizient, wenn er da auf die Möglichkeit bekommt. Aber ja, also ist jetzt sicher nicht der Transfer, den sich die Inter-Fans gewünscht haben. Und auch nicht billig gewesen.
Aber dann verstehe ich es noch weniger. Also weil wenn, also gerade wenn du sagst, also Tempo ist doch so ein entscheidender Faktor im Spiel Contes.
Ja, ich tue mir da auch gerade ein bisschen schwer, den Transfer in seiner Sinnhaftigkeit irgendwie wirklich einzuordnen, weil warum wurde der geholt? Klar, ist auch irgendwie so eine, also ich habe gerade gesagt, sehr teuer gewesen, sehr teuer ist er halt im Unterhalt, aber nicht in der Anschaffung. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch eher oder auch eine Rolle gespielt, dass man aufgrund dieser ganzen Corona-Umsatzeinbußen sich dann für so eine Lösung entschieden hat, die man ansonsten vielleicht gar nicht gewählt hätte. Vidal ist ja auch, gut, das ist der absolute Wunschspieler von Conte, aber er war ja auch letztendlich ablösefrei und so. Also Inter hat ja jetzt gar nicht groß Geld auf den Markt geworfen.
Vidal ist eh auch ein gutes Stichwort. Kannst du ja gleich mal einschätzen, wie du seine Rolle bisher siehst irgendwie. Denn ich habe auch einige lobende Worte über ihn schon gelesen, aber irgendwie immer, wenn ich mir dann Inter angucke, dann kann ich das nicht so richtig nachvollziehen. Also, ich meine, klar, er hat diese rote Karte für Immobile rausgeholt in typischer Vidal-Manier, das haben wir ja auch schon durchexerziert, aber dann ist er, weiß nicht, gegen Gladbach halt, also verschuldet er beide Gegentore. Und auch sonst, also da Conte hat jetzt in einem Interview gesagt, da hat er die Verpflichtung quasi und dass er ihn immer einsetzt, aufs Blut verteidigt sozusagen, meinte, dass wenn Vidal auf dem Platz steht, dann trifft er immer die richtigen Entscheidungen und weiß immer, was zu tun ist, aber weiß nicht, irgendwie das Gefühl habe ich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Wenn ich da, also das mit dem Vidal von Juve von vor ein paar Jahren vergleiche, ist klar, dass der ist halt nicht jünger geworden, aber das sind echt, finde ich, Welten dazwischen.
Und das finde ich tatsächlich auch nicht. Also Vidal war jetzt auch nicht unbedingt mein präferierter Wunschspieler im Sommer. Im Gegenteil. Da habe ich mir eben auch gedacht, ja, beste Zeit vielleicht auch schon irgendwo hinter sich. Kann der dieses Niveau da jetzt nochmal abrufen? Aber ich finde tatsächlich, dass der sehr präsent ist. Also diese Fehler gegen Gladbach und so weiter und so fort, das wäre dem Vidal von Juve vielleicht wirklich nicht passiert. Da gibt es auch, ja, keine große Entschuldigung dafür. Das darf ein Spieler wie ihm mit seiner Erfahrung, mit seiner Klasse, die er immer noch hat, nicht passieren. Aber was ich schon finde, ist, dass er immer so das Metronom dann doch im Interspiel ist. Und sehr präsent, sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr als, ja, er tritt als Führungsspieler doch in Erscheinung. Und da hat man wieder diesen Kontrast zu Eriksen. Und da gibt es ja auch einige Leute, die fordern, Eriksen soll mehr spielen. Und der Vidal, der hat diese Fehler gemacht und die das dann vielleicht auch ein bisschen so sehen wie du. Aber da bin ich nicht d'accord. Also das sind doch nochmal, ja, Welten ist vielleicht ein bisschen viel, aber allein schon die Körpersprache von Vidal, da bin ich schon der Meinung, dass das einer Mannschaft hilft.
Ja, ich wäre einer, der tatsächlich schreien würde, lass Eriksen mehr spielen, aber halt auch nicht unter den Voraussetzungen, die er es da hat, weil das ist tatsächlich, das macht ja gar keinen Sinn. Also man merkt jede Minute, die er länger für Inter spielt, dass Conte ihn nicht haben will und er sich da auch irgendwie nicht wohlfühlt. Der hat dann zwar schon mal so ein, zwei entscheidende Momente gehabt, wo er auch reingekommen ist und dann wirklich dem Spiel gut getan hat. Aber auf Dauer sehr komisch, finde ich.
Da gibt es ja auch immer mal wieder so ein mediales Hin und Her. Also Eriksen hat sich jetzt, glaube ich, im Rahmen der Nationalmannschaft auch wieder kritisch geäußert, was seine Spielzeit und vielleicht auch seine Rolle anbelangt. Wobei man ja eigentlich auch sagen muss, also klar, er saß jetzt ein paar Mal auf der Bank, aber man kann nicht sagen, dass Conte ihm nicht regelmäßig die Chance gibt, auch von Anfang an sich zu zeigen. Und Conte hat dann darauf auch wiederum geantwortet und meinte, also er hat nicht Eriksen direkt kritisiert, aber er hat gesagt halt, er verlangt auf diesem Niveau halt den Einsatz, dass die Leute die Taktik mitgehen und voll das System verinnerlicht haben. Und er, also das ungefähre Zitat war, dass die technische Klasse, die Eriksen eben mitbringt, die setzt er bei jedem Spieler in seinem Kader voraus. Also das ist für Conte nicht ein Grund, Eriksen da jetzt irgendwie in den Vordergrund zu stellen.
Ja, und was er, glaube ich, auch wortwörtlich noch gesagt hat, ist moderne Fußballer. Also das war schon eine direkte Kritik eigentlich auch an Eriksen, auch wenn der Name so gar nicht gefallen war. Aber moderne Fußballer müssen schnell, stark und widerstandsfähig sein. Und ja, also ich bin da eigentlich auch immer weit davon entfernt, so dieses Özil-hängende Schultern-Syndrom groß zu thematisieren. Aber ich finde schon, dass Eriksen, also der hat durchaus seine Spiele von Anfang an bekommen. Jetzt kann man da natürlich wieder drüber diskutieren. Von Anfang an spielen bedeutet nicht Vertrauen. Und ja, das mag vielleicht irgendwo auch zutreffen, dass Eriksen von Anfang an bei Inter ein bisschen das Gefühl hatte, nicht unbedingt der Wunschspieler des Trainers zu sein. Aber letztendlich obliegt es ihm, auf dem Platz entsprechend Fußball zu spielen. Und das sehe ich dann auch ganz simpel. Und da erinnere ich mich an wirklich viele Spiele jetzt, wo ich den Eindruck hatte, dass das Spiel einfach an ihm vorbeirauscht und er nicht unbedingt die große Ambition ausstrahlt, da in diesen Rausch sich an diesem Rausch zu beteiligen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an ein Spiel gegen Genua diese Saison, ich glaube 2-0 hat Inter gewonnen. Stand lange 0-0, Eriksen hat von Anfang an gespielt. Eriksen raus, Barella rein, ganz anderer Zug in der Partie. Inter dreht das Spiel, 2-0 gewonnen. Und ja, auch gegen Parma hat Eriksen ja gespielt. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob von Beginn an oder ob er eingewechselt wurde. Aber das soll auch so eine Conte Furioso-Szene gewesen sein. An die kann ich mich nämlich auch noch erinnern. Und es wurde auch medial immer wieder thematisiert, dass das Conte sehr schlecht aufgestoßen worden sein soll. Und da war es eben auch, war es irgendwie unentschieden gestanden. Am Ende war es ja 2-2, glaube ich. Und dann hat Inter einen Eckball bekommen und er trabt halt langsam Richtung Eckball, obwohl es irgendwie unentschieden steht oder Inter sogar hinten liegt. Und das kann man gerade bei einem Trainer Antonio Conte halt einfach nicht machen. Und ich glaube, dass es auch sehr, sehr viele Fans gibt, denen das ja durchaus auch negativ auffällt.
Also wird das auf jeden Fall dazu führen, dass im nächsten Transferfenster, das ja schon gar nicht mehr so lange hin ist, Inter auch nochmal aktiv wird, oder? Also man dachte zumindest kurz mal, Conte hat alles, was er will. Aber jetzt habe ich irgendwie über zwei Ecken gelesen, dass Kanté wieder interessant werden könnte, was aber in der Tempo-Thematik überhaupt keinen Sinn macht, was ich vorhin gelesen habe, dass Inter und Juve beide Çalhanoğlu wollen.
Da wären wir, glaube ich, wieder bei dem, was wir letzte Folge besprochen haben, mit dem, der Berater streut mal was.
Ja, okay. Ja, aber ich meine, Hakan sehe ich bei Inter gar nicht.
Nee, sehe ich auch nicht. Ich sehe aber tatsächlich eben auch Eriksen bald nicht mehr bei Inter. Und ja, das ist wahrscheinlich auch für beide Seiten das Beste. Also der ist ja auch mit Lukaku Topverdiener. Das muss man sich dann natürlich auch noch zu Gemüte führen. 7,5 Millionen Euro netto angeblich. Dieses Geld rechtfertigt seine derzeitige Rolle sicher nicht. Und er wird vielleicht oder mit großer Sicherheit woanders glücklicher als bei Inter.
Das ist halt jetzt im aktuellen Markt natürlich so ein bisschen die Frage, kann Inter da noch eine Ablöse erwarten? Also eine einigermaßen Ablöse. Es geht dann ja auch immer um dieses Plus Valenza, nennt sich das im Italienischen, dieses die Ablöse wird über die Vertragsjahre abgeschrieben. Ich glaube, Inter hat jetzt, weiß nicht, um die 25 Millionen für Eriksen bezahlt. Er hat für 4 oder 5 Jahre unterschrieben. Das teilt man dann durcheinander. Und so viel ist die Abschreibung auf der Gewinn- und Verlustrechnung pro Jahr. Und um da jetzt nicht in einem Minusgeschäft quasi rauszugehen, müsste es dann ja jetzt noch eine Ablöse um die 20 Millionen geben wahrscheinlich. Ist die Frage, welcher Verein bereit ist, das zu bezahlen. Ich weiß nicht, welche Premier League-Vereine da jetzt Bedarf haben nach so einem Spieler. Das sind ja eigentlich die einzigen, die sich das dann in Verbindung mit dem Gehalt überhaupt leisten könnten. Und ja, das wird auf jeden Fall interessant.
Ja, total. Also ich bin auch gespannt, ob man da noch die entsprechende Ablöse bekommen kann für Eriksen. Letztendlich ist es aber auch so, dass der natürlich in der Premier League einen sehr guten Ruf genießt. Also er war ja auch, bevor er zu Inter kam, das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, hat er in der Zeit, in der er in der Premier League gespielt hat, die meisten Vorlagen gegeben, die meisten Chancen kreiert, die meisten Tore außerhalb der Box in der Premier League erzielt. Also daran wird man sich hoffentlich auch irgendwo bei, weiß ich nicht, gut, Everton hat jetzt natürlich James, aber bei einem Verein aus dieser Kategorie erinnern. Und ja, vielleicht wird es dann das erlösende Angebot für alle Parteien geben. Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht warum, aber West Ham fällt mir irgendwie da ein. Der Club für ehemalige große Spieler. Ob die sich das leisten können.
Wobei der ist 27, oder?
Ja. Eriksen. Es ist eigentlich also, echt hart, das so zu sagen, ja.
Ja, aber ich glaube, da lassen wir uns jetzt auch ein bisschen von den letzten Monaten täuschen, ne? Also.
Sicherlich, ja. Also Eriksen ist immer noch, also sieht man dann ja auch, gut, er hat jetzt für Dänemark 2 Elfmetertore erzielt, das ist dann auch nicht irgendwie, darf man auch nicht zu hoch hängen, aber ich glaube, er tritt da schon sehr anders auf und das fällt mir jetzt gerade noch ein, dass Simon Kjær, sein dänischer Nationalmannschaftskollege und Milan-Verteidiger, hat auch über ihn gesagt, dass Eriksen nicht zu dem Inter-System passt und in ein anderes System muss. Und das also von jemandem, der so relativ nah an ihm dran ist, da kann man sich auch vorstellen, die wohnen beide in Mailand, da gibt es sicherlich auch mal den einen oder anderen Kontakt, ist ja auch schon irgendwie ein klares Statement.
Ja, absolut. Und da kann man sich dann natürlich fragen, hätten sich das alle Beteiligte nicht auch ein bisschen früher überlegen können, ein bisschen enger kommunizieren, hey, Junge, ich sehe dich in diesem 3-5-2 hier oder da oder dort oder eben nicht. Und also das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch ein bisschen thematisiert. Ich glaube, der Transfer war zum einen intern nicht sonderlich gut abgesprochen worden, so konfus das auch klingen mag, aber so war es, glaube ich. Und zum anderen, habe ich jetzt tatsächlich vergessen.
Dann hake ich mal kurz ein, wobei man dann da tatsächlich auch sagen muss, weil du ihn jetzt auch schon das ein oder andere Mal in Schutz genommen hast, da wäre ich dann auch auf jeden Fall wieder auf Contes Seite. Ich weiß natürlich nicht, ob er es nicht deutlich genug gesagt hat, aber ich glaube, er ist jetzt kein Mensch, der mit seiner Meinung hinterm Berg hält. Und da muss man sich dann tatsächlich, finde ich, das Management bei Inter bisschen in Frage stellen, warum das dann da gemacht wird, weil irgendwie dem Trainer einen Spieler vorzusetzen und zu sagen, ja, wir lösen das jetzt alles ein bisschen spielerischer oder wir wollen ein bisschen mehr Kreativität, hier hasse Dan, nimm, weiß nicht.
Ja, da fällt mir jetzt auch wieder das zum anderen ein. Da ging es, glaube ich, auch ein bisschen darum, ja, mal wieder so einen großen Transfer zu präsentieren. Gut, es kam Lukaku zwar vorher, aber auch seine Vorstellung da in der Mailänder Skala und so, das war schon ein bisschen imposant präsentiert und ja, der kam, glaube ich, auch so ein bisschen symbolhaft für ein neues, großes Inter und ja, man hat halt dann wahrscheinlich gehofft, dass sich die beiden Herren Conte und Eriksen dann schon arrangieren werden, aber das funktioniert halt bei einem Trainer wie Conte nicht unbedingt und vielleicht auch bei einem etwas eigenwilligen Charakter, wie es Eriksen doch zu sein scheint, eben auch nicht.
Ja. Glaubst du denn, dass, also soll gesetzt den Fall, dass man einen, also dass Eriksen tatsächlich irgendwie jetzt im Winter oder spätestens nächsten Sommer dann wechseln sollte, glaubst du, dass da dann nachgelegt wird oder dass Conte dann voll auf die Karte Barella auf dieser Position setzt, der das ja dann auch erst, wie du sagst, ist erst eingewechselt worden, hat dann Dynamik reingebracht und man hat ja eh so ein bisschen das Gefühl, dass Conte ihm neben seinen Fähigkeiten als Terrier irgendwie noch so diese Trickquartista-Nummer, diese Spielmacher-Nummer da, dass er ihn so weiterentwickeln möchte.
Ich weiß gar nicht, ob Conte einen Trickquartista überhaupt in seinem System unbedingt haben will, aber also ich finde tatsächlich auch sehr oft, dass Barella ein bisschen zu sehr auf seine Terrier-Qualitäten, die er zweifellos hat, reduziert wird. Das ist ein technisch herausragender Fußballer. Also wenn man sich an die Vorlage zum Beispiel, war das gegen Real letztens da mit der Hacke, die gleiche Aktion hat er gestern in der ersten Halbzeit im Länderspiel auch gehabt, der spielt Diagonalpässe über 45 Meter, punktgenau, dreht sich wendig um die Gegenspieler rum. Also ich sehe den zwar natürlich eher als Achter, aber ich bin mir gar nicht sicher, dass, also ich denke mal, das Projekt Trequartista wäre unter Conte dann erstmal beendet. Das glaube ich schon. Und da wird dann auch nicht unbedingt Barella in diese Position hineinsozialisiert.
Dann lass es mich anders formulieren. Also nicht, dass er eben auf die Zehen gestellt wird, aber dass er eben ja diese Rolle als kreativster in dem Dreier-Mittelfeld da dann irgendwie so ein bisschen spielgestalterisch einnimmt.
Ja, also ich denke, ja, also dass dieser Weg fortgeführt wird, das glaube ich schon. Das ist ja tatsächlich schon sowieso der Fall, dass Barella der kreativste Fußballer im Inter-Mittelfeld ist. Also Brozovic spielt ja auch nicht mehr ganz so stark frequentiert, wie es schon mal der Fall war. Und Sensi ist leider Gottes permanent verletzt. Da muss man auch mal sehen, wie sich das jetzt irgendwie in den nächsten Wochen entwickelt. Bei Sensi ist es ja so, das ist auch ein herausragender Kicker eigentlich, wenn ich mich an seinen Saisonstart unter Conte erinnere. Das war ja wirklich erste Sahne, wie man so schön sagt. Und seitdem leider einfach permanent gestoppt. Und ja, dann ist immer so diese Aussicht, ja, er ist in ein paar Wochen zurück und dann geht es nochmal richtig los. Aber er ist halt leider schon etwas labil und da muss man, ja, vielleicht wird man dann im Winter auch zu dem Schluss kommen, wenn er sich jetzt gar nicht mehr ranpowern kann, dass man ja nicht mehr ganz so auf ihn setzt, weil der schwebt ja schon immer ein bisschen so auch im Inter-Mittelfeld mit, gedanklich zumindest.
Ja, absolut. Finde ich auch sehr, sehr schade, dass der irgendwie nicht mehr zum Zug kommen kann, weil der hatte echt, ich finde, zu Beginn einen überraschend starken Einstand auch, als er schon zu Inter gekommen ist. Hätten ihm, glaube ich, nicht alle so zugetraut, da direkt so reinzufinden. Wird unheimlich wichtig tatsächlich für die nächsten Wochen. Mir hat Marius ein Zitat geschickt von Gianluca Mancini, dem Verteidiger der Roma, der gesagt hat, ja, Verletzungen und auch Covid werden dann im Endeffekt über die Tabellensituation oder den Ausgang der Meisterschaft entscheiden. Ist wahrscheinlich gar nicht mal so eine steile These, sondern recht einfach belegbar. Und wenn wir uns das mal irgendwie anschauen, was Inter noch bis in die erste Dezemberwoche so auf dem Brett hat, das Einzige, was ein bisschen positiv daherkommt, ist, dass von 6 Spielen 4 Heimspiele dabei sind. Geht los jetzt am Wochenende dann gegen Torino in San Siro, das schaue ich mir mal ganz genau an, aus Gründen. Dann Heimspiel gegen Real, wo du eigentlich auch schon, du musst gewinnen, wenn du in der Champions League noch was mitnehmen willst. Dann Auswärtspartie bei Sassuolo, auswärts Gladbach, zu Hause Bologna nochmal und dann am 9. Dezember zu Hause Schachtjahr. Also entweder brennt da schon kurz nach Nikolaus der Baum oder sie haben bis dahin unter Beweis gestellt, dass der Saisonstart, so wie es Thomas gesagt hat, nur vom Ergebnis her nicht so gut war.
Ja, in der Champions League rausfliegen, mal wieder, zum dritten Mal in Serie, das wäre natürlich fatal. Also falls das eintreten sollte und es sieht leider, also Inter hat es noch in der eigenen Hand, rein rechnerisch, man muss halt einfach gewinnen. Aber falls es nicht eintreten sollte, dann ja, dann werde ich mich vielleicht in Sachen Conte auch mal ein Stück weiter rechts oder links, je nachdem, welche Seite die negative ist, positionieren.
Was erwartest du dir so in der Liga in den nächsten Wochen?
Da sehe ich es wie Mancini, also der Roma-Verteidiger Mancini. Das ist so schwer zu prognostizieren, das ist so schwer zu kalkulieren auch, es ist so schwer zu planen. Tja, also bei Inter ist es tatsächlich jetzt langsam in Richtung, wie nennt man das, Herdenimmunität. vielleicht kann man dann im letzten halben Jahr der Saison, beziehungsweise in der letzten Saisonhälfte, ein bisschen mehr Konstanz in den Fußball reinbringen. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, man kann es einfach nicht prognostizieren, wie das laufen wird.
Ja.
Überhaupt.
Ja. Aber das wäre doch auch mal eine gute Schlagzeile. Kein Impfstoff notwendig. Inter immunisiert sich selbst.
Ja, genau.
Ja. Es wird sie geben, wenn das so eintritt, ja.
Ja. Vielleicht ist das übrigens, ne, in Hoffenheim ja auch, die haben ja auch so viele, da vielleicht auch, hopp, gar kein Impfstoff notwendig. In Hoffenheim steckt sich auch das ganze Dorf einfach selbst an. Das ist wieder ein anderes Thema. Wo ist denn jetzt der Impfstoff? Nein, Entschuldigung, das war woanders. Kurzer Hinweis in eigener Sache und dann gibt's endlich wieder Squadra Eterna.
Werbung! Achtung! Jetzt kommt Werbung!
Ihr könnt schnell weiterskippen oder die kommenden 10 Sekunden einfach aushalten.
Werbung!
Coole Podcasts aus dem Hause Fums. Serie Amore, Deichfums, Hyperaktuell, Fums und Grätsch, Hinterhof, Sänger, Mister, Gude, Irrenhaus, Unterhaus. Danke für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und tschüss.
Werbung Ende!
Ja, oh, ganz schön viele Podcasts, die hier unter dem Label laufen. Hört rein, wo immer ihr auch Lust zu habt. Wir möchten heute eine besondere Squadra Eterna machen, also jeder eine für sich, und haben uns, beziehungsweise das war, glaube ich, der Vorschlag von dir, Marius, darauf geeinigt, mal wieder eine Gastarbeiter-Elf zu machen. Und zwar diesmal mit Brasilianern. Und ich habe tatsächlich festgestellt, auf der tollen Transfermarktseite, es sind wirklich die meisten Gastarbeiter in Italien, kommen aus Brasilien, also was den Fußball angeht. 12,8% Anteil, insgesamt 371 Akteure, die die Nationalität Brasilien haben und schon in der Serie A gekickt haben.
Wow, das hätte ich nicht gedacht.
Ich auch nicht. Also ich hätte da eher die, weiß nicht, irgendwie die Argentinier vorne gesehen, die ja auch auf dem zweiten Platz sind. Und für alle, die sich erinnern, sehr gutes Gedächtnis, aber warum mir das eingefallen ist, weil wir haben ja mit Thomas in der dritten Folge der ersten Staffel unsere Inter Squadra Eterna gemacht und da hat er ja erzählt, dass er zu Inter gekommen ist wegen Ronaldo und ich meine, weil deine Mutter Brasilianerin ist, richtig?
Genau, also ja. Ich bin halber Brasilianer, leider spiegelt sich das nicht im Namen wieder, ich weiß auch nicht, was sich meine Eltern beim Vornamen Thomas so gedacht haben, aber letztendlich habe ich mich dagegen entschieden, mich umzubenennen.
Auch Thomas wenn der Nazario Hörner.
Ja, der Nachname mütterlicherseits wäre Ribeiro Monteiro und es wäre eigentlich ganz, ganz schick, finde ich, aber jetzt stecke ich da so fest und mache weiter.
Ja, aber auf jeden Fall sehr gute Eselsbrücke, finde ich, von Marius, muss man sagen. Ja?
Total.
Respekt für, genau, übrigens dritter Platz und dann schon weit abgeschlagen.
Ab und zu mache ich auch mal was Gutes.
Ja. dritter Platz, dann die U's und dann fällt es, also Argentinien hast du gesagt, Platz 2 mit 12% Anteil. Dann macht es einen großen Absacker, 5,6 die U's, dann kommt Frankreich, Kroatien, Schweden, Serbien, Spanien, Portugal, Dänemark, Niederlande, Rumänien und dann erst Deutschland 2,3%. Insgesamt 66 Kartoffeln, die in der Serie A gekickt haben.
Das mit den Südamerikanern ist natürlich auch leicht erklärt. Mit denen, da gibt es ja dann immer viele Verwandtschaftsverhältnisse und italienische Pässe.
Ja, ist immer ganz wichtig. Ne? Das ist auf Transfermarkt auch wirklich. Ich habe so viele gesehen, die dann immer, ja, irgendwo haben sie noch einen italienischen Onkel ausgegraben. Kannst du schön anmelden als italienischen Spieler.
Genau. So wie La Padula, dessen Mutter übrigens Peruanerin ist und deswegen er da jetzt irgendwie für die spielen darf. Es wurde sich ja auch gewünscht, dass wir mal die Österreicher Elf machen. Das kommt auf jeden Fall auch noch, also bleibt da am Ball. Ich habe sie sogar schon aufgestellt aus den 24 Österreichern, die in der Serie A gespielt haben. Aber die wird auch super. Aber jetzt machen wir erstmal Brasilien.
Ja, sehr gut. Ich würde sagen, immer Thomas darf immer beginnen und jeder macht seinen Mannschaftsteil. Am Anfang mal kurz jeder den Torwart und dann nacheinander Abwehr, Mittelfeld, Sturm. Thomas, Marius, Mario in der Reihenfolge, wenn euch das passt.
Aber habt ihr euch da teilweise auch so darüber gewundert, dass, ja, dass da vielleicht doch nicht so die brillanten Namen, also klar, man bekommt schon 11 Superspieler zusammen, so ist es nicht, aber ich hatte dann doch den Eindruck, dass, obwohl die Statistik dagegen spricht, dass ja Italien doch gar nicht das präferierte Land meiner halben Landsleute ist.
Ich finde, dass man, die waren dann vielleicht nicht alle so herausragend oder so lange da, aber wenn man da wirklich in den Tiefen wühlt, die habe ich dann jetzt auch nicht unbedingt aufgestellt, weil ich auch wieder ein paar witzige Namen mit reinbringen musste. Aber ja, da auf die großen Namen, da komme ich dann auch noch zwischendurch drauf. Ich fand, dass da also echt auch wirklich Armmaterial aus Brasilien auf allen Positionen dabei gewesen ist.
Ja, aber ich glaube auch tendenziell wird die, aus sportlicher Sicht, die Elf von Thomas, könnte ich mir vorstellen, die stärkste. Nur so viel als Spoiler.
Ja, könnte passieren. Also im Tor habe ich ganz ironiefrei Giulione, Julio Cesar, der natürlich 2010 ein elementarer Bestandteil einer großartigen Triple-Mannschaft von Inter war.
Ich bin auch auf der Torwartposition ganz ironiefrei und sehr Parma-subjektiv und habe Claudio Taffarel aufgestellt, der zweimal bei Parma gewesen ist, unter anderem zweimal, einmal nicht mehr als Stammspieler dann Anfang der 2000er, aber der zweimal die Coppa mit Parma gewonnen hat und auch den Pokal der Pokalsieger 1993.
Ja, wollte ich ja tatsächlich am Anfang auch machen, weil das als kleiner Junge mein absoluter Lieblingstorwart war. Musste aber umschwenken und aber auch Julio Cesar. Komme ich gleich zu, warum das für meine Mannschaft sehr wichtig ist.
Dann geht es wohl weiter in der Abwehr. Also ich habe dann einen kleinen Kompromiss machen müssen. Cafu muss auf links ausweichen, weil rechts in der Viererkette ein gewisser Maicon spielt. Lucio habe ich noch mit reingenommen. Ja, Punkt Triple Bonus würde ich sagen. Und neben ihm in der Innenverteidigung spielt Aldair. Und den habe ich, ja, an den kann ich mich gar nicht so richtig als Zuseher erinnern, aber ich weiß noch irgendwie, war der mal so ein auf dem Pausenhof so ein geflügelter Begriff zwischen mir und zwei, drei Kameraden, immer Aldair, und dann haben wir Fußball gespielt und Schüsse gemacht und fanden den Namen so witzig und deswegen ist der hier auch einfach mal dabei.
Da gehe ich d'accord, genau aus dem Grund habe ich Aldair auch aufgestellt in der Innenverteidigung, ich spiele in einem 4-3-3 und also so in den Ende der 90er, wo ich in die Grundschule gegangen bin, war das irgendwie so, weiß nicht, da schwangen sie auch so ein bisschen Magie mit. Den kannte man dann irgendwie von FIFA oder weil man vielleicht mal irgendwie zufällig, weil man länger aufbleiben durfte, die Roma im Europacup gesehen hat. Auf jeden Fall gefühlt ganz, ganz großer Innenverteidiger. Alle Romanisti werden mir da wahrscheinlich zustimmen. Markus, schreibt gern was bei Twitter dazu. Dann auf rechts habe ich auch Maicon gestellt, einfach Prototyp Außenverteidiger, defensiv gut, offensiv herausragend, super torgefährlich, grandios. Sein Pendant auf der linken Seite, da bin ich dann wieder bei Parma, das ist Junior, der 2002 das Rückspiel der Coppa Italia gegen Juve entschieden hat mit seinem Tor. Auch damals ein ganz starker, ist auch Teil des WM-Kaders 2002 gewesen, auch wenn er da natürlich nicht so super viel gespielt hat. Und Aldair darf anlernen, den Freundschaftskauf von Silvio Berlusconi für seinen Kumpel Kaká, Digao.
Der ist ja perfekt, dann doppeln wir uns sogar gar nicht. Also ich doppel mich nicht mit euch. Bei mir spielt rechts hinten C. Maria, der sehr viel auch, der war auch bei Parma und auch bei Perugia und kam insgesamt auf über 200 Spiele in der Serie A.
Und auch bei Inter, ne?
Ja, tatsächlich, auch noch mal.
Ja, genau, unter Mancini damals. Einer seiner Wunschspieler gewesen, als Mancini kam, hat irgendwie auch kein Mensch verstanden damals, aber ist ja kein schlechter Kicker gewesen.
Aber immer schön die Haare blondiert auch und so. Zumindest habe ich ihn so ein paar Mal noch vor dem inneren Auge gehabt.
Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen was für den Fashion-Teil deiner Mannschaft.
Und dann rechter Innenverteidiger, Julio Cesar, ja, Werder-Legende, 99, 2000 bei Werder gespielt, davor lange bei Juve und dann auch beim BVB noch. Und linker Innenverteidiger, auch Julio Cesar. So, pass auf.
Aha.
Ja, ja, der ist, und jetzt überleg dir mal, mit dem habe ich mit dem Torwart in den Abwehr habe ich drei Spieler mit dem gleichen Namen. Das muss ja auch für die Gegenspieler und den Schiedsrichter komplett Banane sein.
Sehr geil.
Der hat wilden Lebenslauf. Real, Milan, dann mal nochmal Benfica dazwischen, andere Stationen, auch mal noch Austria, Wien. Und ich glaube tatsächlich, die haben gedacht, das war der andere Julio Cesar. Insgesamt hat der Julio Cesar viermal Serie A gespielt für Milan. Genau, also das ist dreimal Julio César in meiner Squadra Eterna und links verteidigt bei mir auch aufgrund seiner großen Verdienste für den Hamburger Sportverein Douglas Santos, der dreimal für Udinese Calcio aufgelaufen ist.
Der war in Hamburg echt, also hinten raus war der echt gut.
Ja.
Ich kann mich auf jeden Fall an ein sehr starkes Spiel kurz vor Saisonende gegen den SC Paderborn erinnern.
Ah ja, gut, da ging es dann da nieder, glaube ich, ne?
Genau.
Dann mache ich mal weiter mit meinen zwei Sechsern. Da habe ich zum einen Matusalem. Einfach, weil ich den Namen immer schon großartig fand und der einiges an Serie-A-Expertise hat, weil er quasi überall gespielt hat. Der war, glaube ich, in Piacenza, bei Brescia, glaube ich, auch bei Lazio. Bei Napoli war der irgendwie auch mal zwischengeparkt. Also der hat so ja die große Serie-A-Tour gemacht und war ganz nebenbei auch ein echt passabler Kicker, so ist es ja nicht. Und ich habe Thiago Motta, ja, hat für Italien gespielt, ist in meinen Augen trotzdem ein Brasilianer und wenn er die Hand aufs Herz legt, dann wird er das wahrscheinlich genauso beantworten. Und das war natürlich auch ein herausragender Fußballer, der ja mit seinem linken Fuß jeden Pass spielen konnte, den er sich so ausgedacht hat. Und ja, auch nicht unbedingt sehr kompromissbereit mit seinen Gegenspielern, sage ich es mal so. Und das hat mir bei Inter auch immer sehr gut gefallen.
Sehr stark. Dann haben wir hier auch schon die dritte Doppelung, denn an Matusalem bin ich namensbedingt auch nicht vorbeigekommen. Ich habe mir auch seine Stationen nochmal notiert. Er hat tatsächlich bei Napoli begonnen und ist dann wahrscheinlich, als die abgestiegen sind oder absteigen mussten, zu Piacenza gegangen, hast du gesagt, bei Brescia war, dann bei Lazio, Genoa und bei Hellas zum Schluss. Und er hat auch jetzt gerade erst vor ein, zwei Jahren seine Karriere beendet und vorher noch in der Serie D gespielt, also auf jeden Fall in Italien heimisch geworden. Er war sogar mal, stand mal für ein paar Tage bei Parma unter Vertrag und saß im Supercoppa-Spiel 2002 auf der Bank. Hat aber nie gespielt. Ihm an die Seite habe ich, also mein Mittelfeld ist vielleicht nicht das mit den größten Stars besetzt wird, aber ich glaube, es ist sehr kampfstark und kann auch die wunderbaren Stürmer in Szene setzen. Matusalem spielt neben Fabio Simplicio, der natürlich auch bei Parma sehr, sehr großartig war und dann noch für Palermo und für die Roma gespielt hat. Ganz feiner Fußballer, auch wenn er manchmal ein bisschen Körperform wie Ailton hatte. Das ist nicht böse gemeint. Ailton war auch ein super Fußballer. Und auch wahnsinnig torgefährlich, also hat teilweise um die 10 Saisontore immer gemacht als zentraler Mittelfeldspieler. Geiler Kicker und auch namensbedingt, also Matusalem neben Simplicio und daneben spielt Mozart, ehemals Regina und Livorno.
Ich erinnere mich.
Ja, da merkt man wieder zwei Dumme, ein Gedanke. Ich bin da echt gestern, das war unfassbar. Ich habe so viel Spaß gehabt beim Durchgucken. Ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich eine Elf nur mit lustigen oder guten Namen mache. Ich hätte auch in der Innenverteidigung zum Beispiel noch, gab es einen Naldo auch noch. Oder einfach nur Spieler mit Verwechslungsgefahr. Ich spiele mit, also insgesamt ist es so ein 4-2-3-1, Doppel-6. Eben der eine davon ist auch Mozart. Der, finde ich, nachdem er bei Reggiana war, ja irgendwie ganz lustig, dann nochmal nach Moskau, dann irgendwie 4 Monate Palmeiras in Brasilien und dann wieder zurück zu Livorno. Und neben ihm auf der Doppel-6 spielt ein gewisser Ronaldo. 2015 3 Spiele für Empoli, aktuell ist er Kapitän bei Padova in der Serie C. Und ich finde, wenn du einen Ronaldo als defensiven Mittelfeldspieler haben kannst, musst du da einfach zuschlagen.
Kam der nicht sogar auch aus der Inter-Primavera dahin oder so, Thomas? Irgendwie klingelt da bei mir was.
Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt.
Ich glaube, der ist irgendwie, oder von Juve irgendwie aus irgendeiner Jugendmannschaft im Tauschwechsel quasi zu Empoli gekommen.
Warte, ich habe sie gerade noch offen. Lazio war er auf jeden Fall auch mal.
Okay, dann war es vielleicht auch das, ja.
Okay, ja. Aktuell rot gesperrt auf jeden Fall in der Serie C. Das der Vollständigkeit halber. Und die drei davor ja, das sind eigentlich alles Zehner oder hängende Spitze, aber die können da, die haben alle Freiheiten bei mir. Zum einen lasse ich den links spielen, der Kollege Müller. 44 Spiele, 13 Tore, eine Vorlage für Torino. Hat auch mal noch bei Perugia gespielt und insgesamt, tatsächlich hatte ich nicht auf dem Schirm, 56 Länderspiele, 12 Tore für Brasilien, auch 94 Weltmeister geworden. Auf der 10 ist bei mir Douglas Packer, also einer, der es anpackt. Der, wow. Ja, Entschuldigung. 2005 kam der zu Juve, auch so wahrscheinlich irgendwie schwindlig. Irgendjemand hat ihn am Strand kicken sehen, hat gedacht, ah, komm mal ran. Hat dann 2006 in der Saison zweimal Serie A gespielt für Siena und 2009 nochmal zwei Spiele für Siena. Und die sind aktuell in der Serie D unterwegs und jetzt sagt ihr mir, wer gerade Trainer bei Siena ist.
Puh, kleiner Tipp, ist das ein Ex-Fußballer?
Ja, ein oder wunderschöner.
Ist das so eine Legende?
Eine Legende, ein wunderschöner Mann.
Ja, Nesta?
Nee. Nicola Legrottaglie.
Nee, es ist Alberto Gilardino.
Oh, es kam mir, ach krass, der ist jetzt schon Trainer. Weil du es gesagt hast, wunderschön. Habe ich sogar
nicht gedacht. Das ist eigentlich total die falsche Frage, meiner Meinung nach, aber gut.
Ihr müsst mal, kennt ihr das Buch Eine Saison mit Verona von Tim Parks?
Nee.
Empfehlung an alle Zuhörerinnen, lest euch dieses Buch durch. Das ist Tim Parks, das ist ein Englischprofessor, meine ich, der da auch an der Uni Englisch unterrichtet hat in Verona oder es vielleicht auch immer noch macht. Und der hat ein Buch darüber geschrieben, weil er großer Fußballfan ist und eine Saison bei Hellas damals jedes Spiel heim und auswärts, also er ist mit den Nazi-Fans da auswärts mitgefahren und hat das dann auch ein bisschen beschrieben. Und generell, was so diese Faszination Serie A und so ausmacht. Und da kommt regelmäßig vor, dass sie einen Gegner hatten, wo dann der wunderschöne Alberto Gilardino oder der wunderschöne junge Mann Luca Toni gespielt hat oder so. Da ist er sehr blumig gewesen. Das macht viel Spaß zu lesen.
Das ist das gleiche Konzept wie Das Wunder von Castel di Sangro, glaube ich, heißt dieses Buch. Das ist das Anfang der 90er, da hat auch so ein amerikanischer Reporter ein Jahr den damaligen Serie B-Aufsteiger begleitet. Das ist ein faszinierend geiles Buch, kann ich auch nur sehr empfehlen. Und in einer Hauptrolle übrigens Herr Gravina, der mittlerweile in gehobener Position im italienischen Fußballverband mittätig ist. Ja, sehr kurios das Ganze. Man kann seine Rolle auch nochmal überdenken, wenn man alles glaubt, was in diesem Buch steht, aber lest es selbst.
Ja, geil. Das erste tatsächlich wurde mir auch schon mal empfohlen. Wollte ich unbedingt mal lesen, werde ich jetzt dann mal versuchen, beim Buchhändler um die Ecke zu bestellen. Also beide am besten. Und wir haben sogar eine Literaturrubrik drin gehabt. Mein fünfter Mittelfeldspieler, im Übrigen glaube ich, muss ich dann, wenn ihr wisst, für welchen Verein in Deutschland mein Herz schlägt, nicht weiter erklären, weil einer der besten Fußballer, die ich selbst je live im Stadion angucken durfte, auch wenn er natürlich in der Serie A keine großen Spuren hinterlassen hat, ist Diego.
Hm. Ja, schade, dass er unter einem bräsigen Gigi Del Neri Juve gespielt hat.
Ja, absolut. Das war ein geiler Kicker, definitiv. Wo wir vorher nochmal bei lustigen Namen waren, bei Brasilianern, habe ich letztens in Twitter gesehen, es gibt tatsächlich einen Brasilianer, der heißt Marx Lenin. Spielt irgendwo in Russland, aber nicht links außen. Ja, kleine Anekdote.
Genau, den hat auch ein Transfermarktkollege ja ausgegraben, den Transfer. Ja.
Verrückt, wirklich.
Sie auch herzlich drüber lachen.
Dann fehlen bei mir noch die zwei Offensive. Ich spiele da irgendwie mit so einem Quadrat. Ja, wird schon funktionieren. Na, Kaká habe ich mitgenommen als ja, Weltfußballer und als wow, also einer der prägenden Spieler auch irgendwie meiner Jugend gewesen, meiner bisschen gehobenen Jugend zwar, aber hat einfach Spaß gemacht, diesen Kicker zuzuschauen. Und Zico, der ja auch bei Udine mal war, warum auch immer, muss dort aber sehr überragend gewesen sein in den 80ern, auch mal irgendwie 10 Spiele weniger als Platini gemacht und nur eine Kiste weniger, sonst wäre er Torschützenkönig gewesen. Ja, kann mir zwar immer noch nicht erklären, warum der bei Udine war, aber ja, soll in der Serie A wirklich auch sehr, sehr gut gewesen sein.
Da muss man zustimmen. Und deswegen meinte ich auch, also da, wenn man da in den Tiefen gräbt, dann kommt man auf Zico und dann gibt es noch einen Sokrates, der mal eine Saison in Florenz war und so. Ja, ich hab keine offensiven Mittelfeldspieler, ich habe nur noch Stürmer, 3 jetzt. Deswegen, weiß nicht, mixen wir das jetzt einfach mal durch und ich nenne die, glaube ich, einfach mal eben.
Ja, ja, mach mal.
Ich habe ja das ein Klopper-Mittelfeld ist es zwar nicht, aber nicht das Mittelfeld mit den großen Regisseuren, aber da vorne die drei werden sich so gut die Gegner schwindelig spielen, einfach Adriano, Ronaldo, Marcio, Amoroso. Muss man, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen.
Vor allem nicht zu Amoroso.
Ja, komm, also bei Udine Torschützenkönig geworden, dann bei Parma war nicht mehr ganz so stark, aber auch gut. Und ist einfach auch, also wenn der nicht so viel verletzt gewesen wäre auch, und wenn er nicht Ronaldo vor sich gehabt hätte in der Nationalmannschaft. Also ich fand den echt großartig.
Apropos Ronaldo, surprise, surprise, ist bei mir auch im Sturm dabei. Habe auch schon näher erläutert, warum und weshalb beim letzten Mal. Und ich habe noch mich für eine tragische Figur entschieden, die vielleicht ähnlich hätte gut werden können, und zwar Alexandra Pato. Bei dem man auch nicht ganz genau weiß, warum es eigentlich irgendwie so rapide bergab ging. Klar, er war unheimlich viel verletzt und nichtsdestotrotz konnte ich mir diesen Abstieg doch nicht ganz erklären.
Habe ich auch geliebt früher. Geiler Spieler.
Ja, echt ziemlich schade, dass von dem dann nicht noch mehr kam. Ja, ich beende meine Top 11 mit, eigentlich Quatsch, aber bei euch sind ja alle guten Namen aufgetaucht da vorne. Bei mir einziger Stürmer, der Kollege Schumacher.
Ein Spiel,
6 Minuten im Jahr 2006 gegen Livorno gezockt. Höchst interessanter Lebenslauf. Also bei Udinese war der unterwegs, kam über Ascoli nach Italien, dann war er noch in Spanien unterwegs, dann in Frankreich und dann wurde er von Udinese zu Austria Kärnten verliehen und später auch nochmal Austria Wien für die Wiener. 53 Spiele, 7 Tore, 2 Assists, ganz okay. Dann nochmal in die Ukraine, Portugal, Brasilien. Dann war er nochmal kurz in Italien und dann hat er es zu Hause in Brasilien ausklingen lassen. Aber ich finde, ein Schuhmacher mit brasilianischem, also das ist ja auch wieder. Also wie gesagt, ich bin über so viele lustige Namen gestolpert und das war der allererste, den ich aufgeschrieben habe, dass der spielen muss.
Völlig zu Recht. Auf jeden Fall. Aus dem Kopf eine schnelle Elf, um Thomas quasi zu widerlegen, was die Klasse anbelangt. Julio Cesar im Tor, Roberto Carlos, linker Verteidiger, Innenverteidigung, Thiago Silva und Lucio oder Aldair rechts, Maicon oder Cafu im Mittelfeld, Emerson hinten, dann vorne Kaká und Ronaldinho und dann eben, weiß nicht, die drei Stürmer, die ich aufgespielt habe, oder Zico oder wen auch immer. Deswegen, also Brasilianer in der Serie A. Da gab es schon ziemlich viele sehr geile.
Durchaus, aber gerade bei Roberto Carlos und Ronaldinho sind mir natürlich auch eingefallen, aber die waren, als sie dort gespielt haben, beide nicht am Peak.
Also das ist richtig.
Roberto Carlos davor und Ronaldinho drüber.
Das stimmt natürlich.
Ja, aber letztendlich hast du schon recht. Thiago Silva ist mir jetzt irgendwie echt überhaupt nicht eingefallen und es war natürlich auch ein absoluter Weltklasse-Innenverteidiger.
Bei wem ich noch überlegt habe, ob ich da einen meiner Top-Stürmer für opfern kann, das sind gleich 4 Namen. Einer, der irgendwie auch super hochgelobt war und eins von diesen FIFA-Talenten ist Keiri Son, der dann von Barcelona nach Florenz ausgeliehen war. Dann erinnert ihr euch noch an Kerlon, der Spieler mit dem Seehund-Trick?
Also, ja, super, dass Inter den mal auf jeden Fall verpflichtet hat.
Hat 4-mal für Chievo gespielt. 3-mal für Ancona aufgelaufen ist Mario Jardel, der, glaube ich, bei Porto oder Benfica und bei Galatasaray in sehr guter Erinnerung geblieben ist und irgendwie, glaube ich, den goldenen Schuma gewonnen hat.
Und ja, der hat auch mal eine Saison gehabt, wo der, glaube ich, über 40 Mal geknipst hat.
Ja, genau. und danach auch alle halbe Jahr irgendwo anders hingegangen ist. Und der hat für Genoa und Siena gespielt. Ich wette, Mario, den hast du dir auch aufgeschrieben. See Love.
Ja, genau. Der war auch noch mit in der Verlosung auf jeden Fall.
Der hat schon für 27 Vereine gespielt.
Ja, er hatte viel Liebe zu geben wahrscheinlich.
Ja.
So. Ja, wir sind schon ganz schön lang geworden wieder. Heieiei, dafür, dass wir uns mal immer kürzer fassen wollten, das gelingt uns noch nicht so gut. Das
ist richtig.
Du hast noch was, du wolltest noch mal überraschen mit deinen Überraschungsspielern. Ich habe es auf Italienisch immer noch nicht drauf. Wie wollten wir die Kategorie nennen?
Giocatori Sorpresa. Genau, ich fasse mich kurz, damit wir die 70 Minuten nicht weit überschreiten. Ich habe auch noch ein paar andere Themen aufgeschrieben. Lazio und das Flugzeug. Aber können wir auch nächste Woche nochmal drüber sprechen. Giocatori Sorpresa. Erinnert ihr euch noch an den Namen Ariedo Breida?
Mhm.
Der war mal Sportdirektor bei Milan.
Dann, bei Barcelona, oder nicht?
Genau, dann ist dann irgendwann zu Barca gegangen. Also der hat unter Berlusconi lange bei Milan da mitgewirkt. Und der ist jetzt gerade vorgestellt worden als neuer General Manager oder was auch immer bei US Cremonese aus Cremona in der Lombardei. Also man hat das Gefühl, der Ex-Milan-Mann will da jetzt Monza Konkurrenz machen vielleicht. Wobei er wahrscheinlich nicht so viel Kohle mitbringt, wie Berlusconi das gemacht hat. Und dann habe ich bei Cremonese in die Kartei geguckt und die haben auch ein paar wunderbare Spieler in ihren Reihen gehabt früher. Zum Beispiel den Mario in seiner deutschen Gastarbeiterelf hatte. Giuseppe Gemiti hat da 2017 seine Karriere beendet. Ihre Karriere mit unter anderem begonnen haben dort, also nicht Enrico Chiesa hat nicht direkt bei Cremonese, glaube ich, angefangen, aber er hat da 1994 gespielt. Dann in den 80ern, als sie in der Serie A waren, sind da aufgekommen Giuseppe Favalli, Attilio Lombardo, der jetzt Co-Trainer von Roberto Mancini bei der Squadra Azzurra ist und mit Juve die Champions League gewonnen hat, genauso wie Gianluca Vialli. Schon in den 70ern hat...
Schön.
Ja. Also durchaus ein Verein, obwohl die nicht so viel Serie A hatten. Dreimal waren sie da. Durchaus Namen hervorgebracht. Cesare Prandelli hat 74 bis 78 für Cremonese gespielt. Der jetzt übrigens gerade zu den, als er auf Sarri angesprochen worden ist, weil das ja tatsächlich ein Gerücht ist für Florenz, hat gesagt, lasst mal 2-3 Monate vergehen. Dann bieten sie mir in Florenz die Vertragsverlängerung an.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ja,
das ist doch mal ein Selbstvertrauen, das muss aber auch so sein. Apropos Florenz, Gaetano Castrovilli war von 2017 bis 2019 an Cremonese verliehen und in der Saison 2007-2008 auch per Leihe damals von Milan, Davide Astori, möge er in Frieden ruhen, und da schließt sich dann der Kreis zur U21. Gianluca Scamacca hat von Januar bis Juni 2018 per Leihe für Cremonese gespielt. Und noch ein Leihspieler 2007-2008, Salvatore Sirigu, da seine ersten Schritte gemacht, nachdem er aus der Jugend von Palermo gekommen ist. Dann ein Name, an den ihr euch bestimmt noch erinnert, vom Confed Cup 2005. Ja. John Aloisi. Kennt ihr ihn noch?
Klingelt was.
Klingelt ein bisschen was.
Ja, er hat beim Confed Cup in Deutschland 4 Tore für Australien geschossen. Und von 1995 bis 1997 hat er für Cremonese gespielt. Und der letzte, damit schließt sich dann der Kreis zu Inter. In der Saison 2002-2003 hat Sergio Zanetti für Cremonese gespielt. Und ja, das ist der Bruder von Javier.
Nee, echt jetzt?
Ja.
Okay.
Nicht schlecht. Bin auch immer wieder überrascht davon, wie kurz du dich fassen kannst, wenn du es dann ankündigst.
Geil, ne? Ja. Das ist meine Superkraft.
Thomas, ich hoffe, du kannst noch eine kleine Runde Mittagsschlaf machen und die reißen das Haus neben dir nicht komplett ab oder bauen es noch nicht auf jetzt oder wie auch immer.
Ja, ich hoffe es auch, absolut. Naja, Hat mich wieder sehr gefreut, Marius. Wir können irgendwann vielleicht mal wieder ein Bier trinken gehen. Und Mario, wir sehen uns vielleicht, wie vor, letzte Woche war es, glaube ich, vielleicht irgendwann wieder bei Werder.
Ich hoffe es doch mal. Und vielleicht auch irgendwann mal wieder mit Bier und mit Presseraum oder ohne Presseraum und mit Bier vorm Stadion oder danach. Ja, war sehr schön, dass du auf jeden Fall jetzt dir heute wieder die Zeit genommen hast. Und wenn wir schon beim Thema sind, ja, euch sei gesagt, dass ihr alle auf euch aufpassen mögt, gesund bleibt. Und wenn ihr mögt und es euch keinen Zacken aus der Krone bricht, dann empfehlt doch diesen Podcast euren Freunden, die sich eventuell auch für italienischen Fußball interessieren. Lasst ein paar Follows da oder Kommentare, whatever, Sternchen. Ihr kennt das Spiel besser als wir wahrscheinlich. Marius?
Danke für das Übernehmen des Community-Management-Parts. Ja, stellt Fragen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Sorry. Wir beantworten sie.
Versuchen das zumindest.
Oder wir versuchen es, ja.
Und kommt gut durch die Woche. Ja,
vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Mario. Bis bald.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Fums.